Ich habe mit Caro Kroll gesprochen. Caro ist die Gründerin von No Cosmetics, eine der führenden deutschen Skincare-Brands. Und dass sie in dem Bereich führend sind, haben sie einfach innerhalb der letzten 8 Jahre geschafft. Wir haben vor 2 Jahren schon mal einen Podcast aufgenommen und dachten, es wird mal wieder Zeit für ein Update, weil es hat sich einfach unglaublich viel bei ihnen getan. Mittlerweile verkaufen sie alle 2 Sekunden ein Produkt. Und das war natürlich Anlass genug, nochmal darüber zu sprechen, was haben sie vielleicht in den letzten 2 Jahren verändert, worauf legen sie mittlerweile den Fokus. Und wir haben wieder viel über das Thema Einzelhandel auch gesprochen. Denn da hat No Cosmetics gestartet und dort sind sie auch immer noch unglaublich stark. Und Caro hat auch mal erzählt, warum eigentlich der Einzelhandel, was auch für Stückzahlen hinter einem Launch stecken, die man einfach im Einzelhandel dann platziert. Und sie hat aber auch darüber gesprochen, welche Produktreihen gar nicht funktioniert haben oder auch nie erschienen sind und was auch da für Kosten hintendran stecken. Kurzer Disclaimer noch, bevor ihr in die Folge startet. Caro hat sehr viel über Umsatzzahlen auch gesprochen, was uns natürlich immer sehr freut. Damit man es aber gut vergleichen kann, hier der Disclaimer. Sie spricht sehr viel über Innenumsatz, bedeutet den Umsatz, den sie auch mit den Drogerien zum Beispiel generiert. Und wir hier im Podcast sprechen oft über den Außenumsatz, weil wir mit vielen D2C-Brands sprechen, die direkt an den Endkunden verkaufen. Bedeutet, auf die Umsatzzahlen von Caro könnt ihr nochmal einen ganzen Multiple draufpacken. Und ja, ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß mit der Folge. Mir hat es viel Spaß gemacht und wieder sehr viel spannende Insights von No Cosmetics. Caro, ich freue mich sehr. Das ist unser 2. Podcast zusammen. Ich weiß gar nicht, wann wir den ersten gemacht haben. So 2 Jahre hätte ich ungefähr gesagt. Ja, ich glaube so, ja. Es war auch so frühlingmäßig, glaube ich. Bisschen wärmer. 3 sind es, glaube ich, noch nicht.
Nee, ich würde auch denken, es ist vermutlich 2 Jahre her. Ja. Ja.
Was hat sich verändert in den letzten 2 Jahren bei dir und bei No?
Einiges und irgendwie ist trotzdem ganz, ganz viel gleich geblieben und das ist ganz schön. Von daher, ich habe auf jeden Fall bei mir mehr Ruhe gefunden, bin älter geworden, bin jetzt 30 und habe mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr gesettelt bei mir und in meinem Business. Und No ist weiter gewachsen, sich trotzdem aber noch treu geblieben und ich hoffe, dass wenn wir uns in 3 Jahren oder sowas wiedersehen, dass es dann immer noch so ist.
Hast du aktiv was gemacht, um dich zu setteln, um ruhiger zu werden? Oder würdest du sagen, es ist die Routine, die einfach automatisch reinkommt, wenn man was viele Jahre macht?
Ich musste schon aktiv was tun, weil ich einfach gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Und 2026 steht für mich unter diesem Stern. Dieses, ich muss mehr auf mich achten, ich muss mehr Pausen gönnen, weil ich glaube, dass ich einfach jetzt die letzten 8 Jahre habe ich echt gehasselt, bin über mich hinausgewachsen, aber nochmal 8 Jahre schaffe ich das nicht in dem Pensum. Und deswegen war es aktiv, weil, glaube ich, kein anderer Ausweg geht, wenn ich das Ganze langfristig machen möchte und ja, wirklich langfristig richtig aufziehen möchte.
Was machst du aktiv dafür?
Ich mache mehr Pausen. Mhm. Ich versuche, mir mehr Zeit für mich zu nehmen. Ich versuche, mich gesünder zu ernähren, mehr auf meinen Körper zu achten. Und ich habe auch intern meine komplette Meetingstruktur aktualisiert, komplett neu gedacht. Ich habe mein Organigramm neu gedacht und ja, habe mir auch Hilfe geholt.
Ja. Ja, ich glaube, an dem Punkt ist man oft, ne, dass man irgendwie irgendwann merkt, plötzlich, so ging es mir auch schon oft, dass ich irgendwie gedacht habe, letzte Woche ging noch alles, aber jetzt merke ich so kann ich nicht weitermachen. Mhm. So Meetingstruktur, Organigramm, ja, so wichtige Sachen auch. Wir gehen direkt mal tief rein. Wenn du an die letzten 2 Jahre denkst, gibt es eine Entscheidung, wo die direkt in den Kopf kommt, wo du sagst, da hast du dich unbeliebt mitgemacht. So, die musste sein, aber damit hast du dich unbeliebt gemacht, irgendwie beim Team oder Produkte wegentschieden oder irgendwie bei der Community oder so. Ihr seid ja auch so eine Love-Brand. Gibt es was, wo du sagst, es war eine harte Entscheidung, die musst du aber treffen?
Ja, also auf jeden Fall das Sortiment etwas einzudämmen. Wir haben vorher keine Dinge ausgelistet, also wenn sie in der Drogerie ausgelistet wurden, hatten wir die trotzdem noch online. Und irgendwann ist das aber einfach nicht mehr wirtschaftlich. Und da habe ich mich definitiv teilweise unbeliebt gemacht, weil ich auch einfach gar nicht in der Lage bin, die Produkte genauso zu ersetzen. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben ja keine Linien. Das heißt, ich habe eher Hero Products. Ich mache ein Produkt, weil ich genau an diesen Purpose, an dieses Produkt glaube. Das heißt, wenn ich dieses Produkt aus dem Sortiment nehme und eine Person schreibt mir und sagt, mir fehlt das, dann kann ich dir kein genaues Äquivalent bieten, weil ich keins habe. Und da habe ich auf jeden Fall was einkürzen müssen in den letzten 2 Jahren. Und das ist natürlich dann teilweise schwierig, aber es ist einfach nur so wirtschaftlich und die Sachen werden auch einfach nicht besser, wenn man die lange liegen lässt.
Kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen? Ihr habt in der Drogerie gestartet. Wir verlinken auf jeden Fall auch noch mal den ersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, unten. Aber ihr habt in der Drogerie gestartet und du hast es mir auch gerade noch mal beim Mittagessen erklärt, warum das so ein guter Ansatz ist, weil ich ja auch gesagt habe, mit allen Marken, mit denen wir sprechen, kommt es immer so als letzter Punkt, auch gefühlt immer als die Königsdisziplin, dann irgendwie in Retail zu gehen. Ihr habt direkt im Retail gestartet und jetzt sagst du auch, naja, wir müssen dann, wenn manche Sachen dann im Retail ausgelistet werden, nur noch im Onlineshop, lohnt sich das nicht. Kannst du uns mal mitnehmen, warum und was da für Mengen hinten dran auch stecken? Weil ich glaube, das können sich immer viele gar nicht vorstellen.
Also an sich ist es so, wir haben ohne Onlineshop gestartet. Also wir haben wirklich komplett DM-exklusiv gestartet. Das, was das auf jeden Fall für einen Vorteil gebracht hat, war, dass die Drogerie einem mehr entgegenkommt, wenn man sich für einen exklusiven Distributionsweg entscheidet. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir sind jetzt in allen Drogerien, wir sind in 7000 Filialen. Das bringt auch Vorteile mit sich, weil natürlich die unterschiedlichen Drogerien auch miteinander konkurrieren. Das heißt, natürlich kannst du dann auch dadurch halt als Marke Vorteile mit sich nehmen, auch bestimmt Nachteile, aber halt auch Vorteile. Und das, was es an sich bringt im Retail, ist, ich finde es schwierig zu sagen, weil man sagt ja immer, dieses Reinkommen ist schwer, drinbleiben ist noch schwieriger. Mhm. Das stimmt auch, absolut. Es ist super schwierig reinzukommen und es ist auch super schwierig, die Produkte drin zu behalten und sich deinen Platz zu erkämpfen, ne? Weil der ja auch wirklich sehr, sehr hart umkämpft ist. Von daher, das sind definitiv Dinge, die man nicht unterschätzen sollte. Aber ich habe natürlich durch die Drogerie einen größeren Hebel. Erstmal beispielsweise meine Wahrnehmung, die ich vor der Kundin habe. Also einfach dieses, du gehst in die Drogerie, ein Produkt, das in der Drogerie im Regal steht. Das nimmst du anders wahr, weil das ja irgendwie legit sein muss. Das kann kein Scam sein, weil es ist ja in der Drogerie. Das heißt, du hast auf jeden Fall erstmal eine Art von Legitimation durch das Drogerieregal. Zweitens hast du natürlich eine viel krassere Erreichbarkeit, weil du hast viele Leute, die als Kaltakquise quasi einfach durch die Drogerie gehen, die möchten sich was gönnen. Erster Tag vom neuen Job, Gehaltserhöhung bekommen oder einen richtig blöden Tag gehabt und die wollen sich was belohnen, die wollen sich Zeit für sich nehmen. Das heißt, die probieren auch Dinge aus, auf die sie vielleicht online nicht gekommen wären, weil ihnen meine Marke gar nicht bewusst war. Das heißt, ich habe super viele neue Kontakte und ich habe dazu auch noch diesen Faktor, dass ich das ja auch nicht unbedingt ausschließen muss. Ich kann jemanden in der Drogerie finden, kann ihn dann aber auch als Online-Kunden zum Beispiel gewinnen, weil ich da beispielsweise mehr Produkte habe. Oder umgekehrt, ich kann jemanden im Store bei mir zum Beispiel, wir haben auch zwei Flagship-Stores, ich kann da eine Probe mitgeben. Die Person muss bei mir gerade gar nicht kaufen, weil ich habe ja die Kraft der Drogerie dahinter. Alles gut, du kriegst es in deinem nächsten Rossmann um die Ecke, im Müller, egal wo. Das heißt, ich habe nicht diesen Druck, dass die Person den Sale jetzt bei mir machen muss, weil ich weiß, dass die Person den Sale vielleicht dann woanders macht. Und das sind auf jeden Fall alles Dinge, die mich weiterhin ein Riesendrogeriekind sein lassen. Ich liebe den Retail, ich liebe es, in der Drogerie zu sein. Ich finde es ganz toll, dass ich egal wohin gehen kann und in den Drogeriemarkt gehe und meine Produkte dort sehe. Mhm. Und was das an Units gesprochen ist, was du meintest, das ist auf jeden Fall so, dass wir unterscheiden in einen Online-Launch oder in einen Drogerie-Launch, einfach nur von den Zahlen. Und da ist es so, dass wir, wenn du in der Drogerie launchst, du hast die Filialen, die haben eine Standardbestückung, beispielsweise 6 Stück. Und dann hast du dazu noch die Lagerbestände. Und das ist natürlich, wenn man das hochrechnet, viel, viel höher für uns, als wenn wir es nur online machen würden.
Heißt so ein neues Produkt als Drogerie-Launch kann schon gut, sehr gut sein, dass direkt alle 7000 Filialen auch mal beliefert werden mit einem neuen Produkt? Oder ist das ungewöhnlich? Weil das würde ja direkt bedeuten, dass ihr mit irgendwie 40.000 Einheiten mal reinstartet, oder?
Also alle 7.000 sind auf die Dachregion bezogen. Ja. Und meistens ziehen Österreich und die Schweiz einen kleinen Ticken später nach. Deswegen hängt es so ein bisschen davon ab. Außerdem hast du auch in den Drogerien so einen bisschen wie bei Rewe und Rewe City. Also du hast unterschiedliche Sortimente, je nachdem wie groß die Drogerie ist. Das heißt nicht unbedingt jede Filiale nimmt immer jedes Produkt. Also selbst wenn mich Rossmann listet, heißt das nicht, dass in jeder der tausenden Rossmann-Filialen mein Produkt dann trotzdem ins Regal kommt. Das heißt, das macht auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied. Und dann halt, wann sie sich dazu entscheiden oder für entscheiden oder auch, wann sie Platz haben. Deswegen also ist es in den seltensten Fällen so, dass alle 7000 dabei sind. Es ist oft so, dass wir beispielsweise in Deutschland anfangen. Also DM, Rossmann, Butni und Müller. Mhm. Und das ist dann das, wo wir anfangen. Und dann folgt beispielsweise Österreich, Schweiz und da quasi DM Österreich und so weiter. Dann ein paar Monate später, wenn wir dann soweit sind. Und der Schweiz zum Beispiel hat ja auch noch anderes Packaging.
Habt ihr einen großen Einfluss darauf, wie sich was in der Drogerie verkauft durch eure Online-Maßnahmen zu einem Launch? Oder sagst du, Also jetzt im Sinne von, ihr macht gar nicht so viel zu einem Launch und das Produkt würde einfach im Regal stehen und ihr macht sehr, sehr viel online auf euren Kanälen. Merkt ihr das direkt auch in den Absatzzahlen in der Drogerie, weil ihr so viel Markenfans auch dann in die Drogerie damit bringen könnt? Oder ist das ein bisschen losgelöst voneinander und die gehen eher in Online-Shop?
Die Drogerie ist schon auf jeden Fall King. Also das definitiv. Aber es ist so, dass ich mit meinen Maßnahmen nicht unbedingt immer beeinflussen kann, welches Produkt jetzt das neue Hero-Produkt wird. Natürlich versuchen wir nur Hero-Produkte rauszubringen. Klar, das tut jedes Unternehmen, glaube ich. Und natürlich haben wir dann auch teilweise eine Vorahnung, dass das zum Beispiel super doll einschlagen wird. Und wir haben natürlich auch Launches, die wir machen, weil wir sie machen wollen, wo wir aber wissen, okay, das wird jetzt erstmal schwieriger zu erklären, beispielsweise schwieriger neuer Wirkstoff, revolutionär und so weiter. Und das kann dann teilweise sein, dass ich das erst noch ein bisschen finden muss. Aber wir haben da schon einen Hebel, in dem wir halt dann mehr erklären. Aber ich würde sagen, dass der Share von Leuten, die es online sehen und die dann trotzdem dafür in die Drogerie gehen, nicht unbedingt der größte ist. Ich glaube, es gibt auch einen riesen Faktor an Menschen, die in die Drogerie gehen, No kennen und sich dann denken, ach guck mal, No hat was Neues. Ich glaube, die sind auch nicht zu unterschätzen, die gar kein Social Media verwenden. Ich weiß, das klingt in so der E-Commerce-Welt super strange. Aber ich glaube, es geht auch ganz viel über dieses am Regal sich umsehen, Word of Mouth, was erklärt bekommen, was gezeigt bekommen. Das ist, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen.
Ich finde es so spannend, weil ich mich frage, weil genau aus dieser Welt komme ich ja, aus der E-Com-Welt. Und mit einem gewissen Budget erreiche ich dann die Person, die ich erreichen will und kann die ganz gezielt targetieren. Und ich finde, wenn man aus dieser Welt kommt, dann ist so eine Drogeriewelt oder eine Retail-Welt so irgendwie so eine Art Mysterium, weil man denkt, da stellt man was ins Regal, man hat selbst, du kannst dich ja nicht irgendwie 7000 teilen und neben diesem Regal stehen.
If I could, I would.
Ja?
Ich würde mich daneben stellen.
Und dich daneben stellen und sagen, schaut mal hier, ich habe, also so, du bist ja einfach darauf angewiesen, dass deine Produkte gut platziert sind und dass sich auch Leute aktiv damit auseinandersetzen, das aus dem Regal rausnehmen. Du kannst es denen gar nicht in die Hand drücken. Das finde ich irgendwie total schwer oft zu begreifen, dass so ein neues Produkt dann auch direkt funktioniert, weil der Kunde sich so direkt aktiv selbst dafür entscheiden muss und das auch überhaupt irgendwie erst wahrnehmen muss.
Ja,
du kommst ja aus der Welt, deswegen ist es für dich wahrscheinlich nicht so ein Mysterium, aber deswegen, als du dann mit No aufgekommen bist und nicht immer eure Geschichte, dachte ich mal, Wahnsinn, wie geht das?
Aber du hast das absolut richtig zusammengefasst. Es ist eine Blackbox, ist es. Ich weiß ja nicht, was die Person in der Sekunde jetzt zu dem Kauf bringt.
Ja.
Ich sehe die Zahlen online und teilweise haben die Drogerien tolle Software-Plattformen, wo ich wirklich alles sehen kann. Und deswegen ist das super interessant, aber was die Person letztendlich dazu gebracht hat. Ob sie ein Plakat gesehen hat oder eine Ad ausgespielt bekommen hat oder mir bei Social Media folgt, das kann ich letztendlich halt nicht genau wissen. Oder liegt es nur daran, dass es bunt ist oder dass die Person die Lieblingsfarbe Türkis hat und die neue Creme ist Türkis. Das kann natürlich alles sein. Oder es ist beispielsweise, sie haben wir haben eine neue Creme gelauncht mit Adapinoid. Das ist ein quasi Vitamin A, Anti-Aging, eine ganz neue Generation, sehr, sehr einfach jetzt erklärt. Und das zum Beispiel ist ein Wirkstoff, der gerade in Amerika sehr beliebt ist. Das heißt, vielleicht hat die Person das mal in einem Magazin gelesen, irgendwo einfach nur von dem Wirkstoff gehört und denkt sich dann, ich weiß auch nicht, was die Marke ist, aber von dem Wirkstoff habe ich schon mal gehört, ist das erste Mal, dass es Adapinoid in der Drogerie gibt aktuell. Das heißt, das ist dann ein Argument für die beispielsweise. Also es ist eine komplette Blackbox. Wir können natürlich unsere Community, das weißt du ja auch, wir sind da unfassbar dankbar für, dass ich die Community habe. Ich bin täglich jeden Tag mehrere Stunden mit der Community im Austausch, weil ich versuche, diese Blackbox ein wenig zu durchdringen.
Ja.
Aber was letztendlich den Kauf machen wird oder ausmachen wird, weiß ich halt wirklich nicht.
Wo bewegt ihr euch ungefähr vielleicht so Stückzahl oder umsatzmäßig, damit man auch verstehen kann, in welcher Größenordnung ihr mittlerweile unterwegs seid?
Also Stückzahl, finde ich, ist am einfachsten zu erklären. Wir verkaufen alle 2 Sekunden ein Produkt.
Ja, das kann man sich jetzt mal gut hochrechnen.
Das lieben Leute auf Messen. Oh, you just did it again. Ja, habe ich. Genau, also unser Bestseller verkauft sich einmal alle 10 Sekunden. Das ist der Liquid Hydrator, dieses blaue, flüssige zum Shaken, weil der super easy going ist. Der ist halt einfach so easy. Der ist halt, der spendet Feuchtigkeit. Du kannst ihn für alles nehmen. Du kannst den auf deine Kopfhaut und egal wo machen. Der ist einfach so ein ganz, ganz einfaches Produkt. Und ich glaube, das erklärt auch die Drogerie oder allgemein die Skincare-Kundschaft, die es allgemein gibt. Wenn das Bestseller-Produkt das ist, was am einfachsten ist, dann verstehe ich ja, woher die Leute kommen. Dass denen diese ganzen 10-Step Skincare-Routinen, das ist denen zu schwierig. Das verstehen die alles nicht. Die sind teilweise überfordert davon. Wäre ich auch, bin ich auch teilweise. Und deswegen, wir kamen ja von den Stückzahlen. Einmal alle 2 Sekunden verkaufen wir ein Produkt, wenn wir tatsächlich auf 24 Stunden gehen. Also wenn wir darauf auch gehen, auf die Schließzeiten noch, ne? Weil wenn du nicht nach den Öffnungszeiten gehst. Genau. Und beim letzten Mal haben wir uns, glaube ich, unterhalten, da waren wir bei 50 Millionen, jetzt sind wir bei 60 Millionen.
Woher kommt euer Wachstum? Sind das vor allem auch viele Bestseller-Produkte, die ihr dann, oder neue Produkte, die ihr als Hero-Produkte platzieren könnt? Oder ist es diese Bekanntheit, die immer mehr steigt und wo ihr einfach sagt, okay, unsere Hero-Produkte wachsen weiter, die eh schon bestehenden, wenn man sich jetzt unser Gespräch von vor 2 Jahren zum Beispiel anschaut?
Wir haben von vor 2 Jahren ein bisschen unsere Strategie geändert. Wir haben das erste Mal letztes Jahr Dinge rausgebracht, die in bestehende Produkte dazu passen, dazugehören. Wir haben angefangen, in Linien zu arbeiten. Ich weiß, jetzt sage ich gerade eben, habe ich groß angekündigt, wir haben keine Linien und jetzt aber machen wir doch Linien. Aber das war auch so ein bisschen der Punkt, woher kamen wir? Wir kamen von nicht der Linie, lass uns jetzt, ich habe ein neues Kraut gefunden, keine Ahnung, Kamille. Lass uns 5 Kamille-Produkte machen. Das machen wir trotzdem nicht. Es ist jedes Produkt ein Hero-Produkt. Aber wir haben festgestellt, okay, unsere türkise Reihe ist beispielsweise für Unreinheiten, Mischhaut, ölige Haut. Unsere pinke Reihe ist für Haut, die beruhigt werden möchte, Rötungen. Ja. Das haben wir so ein bisschen angefangen. Das hat nichts mit dem normalen Liniengedanken zu tun, den andere Marken haben. Und das haben wir auf jeden Fall geändert. Wir haben angefangen, Hero-Produkte in bereits bestehende Farben einzusortieren. Der Regenbogen hat halt auch nur ein paar limitierte Farben und wir haben schon einen sehr, sehr guten Regenbogen und haben das gleichzeitig gemacht mit auch neuen Sachen. Also wir haben beides so ein bisschen gemacht. Wir haben geguckt, was wir als Hero-Produkt integrieren können und haben geguckt, was können wir noch dazufügen. Und das ist dann nicht unbedingt nur auf Verderb oder wie man das sagt, das ist dann nicht nur unbedingt ein Produkt, wo wir auf jeden Fall sagen, das passt hier gar nicht rein, aber Hauptsache Hero, sondern es ist auch teilweise etwas, wo wir merken, es fehlt uns. Also unser neuer Launch beispielsweise jetzt im Februar war eine Gelcreme, weil wir haben schon mehrere Cremes, aber keine von diesen Cremes ist unbedingt für ölige Haut. Und es wurde uns von der Community zugetragen, ich brauche eine leichte Creme, die für unreine Haut ist, für Rötungen ist, für ölige Haut. Und dann haben wir deswegen jetzt eine Gelcreme gemacht. Das muss nicht unbedingt das absolute Hero-Produkt werden, weil es ist eine Nische. Ölige Haut ist eine Nische, Unreinheiten ist eine Nische. Es ist aber trotzdem ein Problem, wo die Leute ganz, ganz dringend was suchen. Nicht nur online in Ads, sondern auch am Regal. Weil wo gehst du hin? Dann in den Drogeriemarkt oder in die Apotheke und suchst da und stehst am Regal und sagst, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend was. Ich habe Pickelhilfe. Ja. Und das versuchen wir immer so ein bisschen auszubalancieren.
Ihr habt jetzt schon vor echt einigen Jahren gestartet. Würdet ihr jetzt heute nochmal starten? Würdest du sagen, man bekommt das, was ihr gemacht habt, nochmal hin? Wir sprechen nämlich mit so vielen Leuten oft, die sagen, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das wäre jetzt heute nicht mehr möglich, wenn wir heute starten. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, nee, der Beauty-Markt oder auch Skincare-Markt, in dem ihr euch bewegt, das kriegt man schon nochmal so hin, der ist groß genug?
Ich glaube, an sich hat jeder Markt, wenn du die richtige Marke hast und die richtigen Produkte hast, auf jeden Fall Platz. Das würde ich schon sagen. Ich würde es aber trotzdem unterschreiben. Es war genau der richtige Zeitpunkt, zu dem wir da waren. Wir hatten ja auch ein sehr großes Wachstum in Corona, weil viele Menschen sich mehr mit ihrer Haut beschäftigt haben, haben sich weniger geschminkt, sind mehr im Homeoffice geblieben und die Drogerien waren weiterhin auf. Zu dem Zeitpunkt waren wir ja noch im Keller meines Elternhauses und haben da selber die Pakete gepackt und Pappkarton-Faltwettbewerbe gemacht. Deswegen, also das hat uns auf jeden Fall einen riesen Schub gegeben, würde ich denken. Und allgemein, finde ich, ist Timing immer wichtig, egal wie. Ich finde auch allgemein, wenn man Interviews liest oder irgendwelche Dokus hört, sieht, wie du sagst, dann ist es ganz oft so, dass die Riesenleute, die man so kennt, die Namen, die man so kennt, die sagen alle, an irgendeinem Punkt ist es einfach passiert. Sie können nicht genau sagen, warum zu dem Zeitpunkt, aber es ist einfach passiert. Ja. Und wenn ich das früher gehört hätte, hätte ich gesagt, ja, vielen Dank, davon kann ich mir richtig viel kaufen. Ja. Toll. Ja. Aber jetzt muss ich leider zugeben, ich verstehe es, weil bei uns ist es auch, ich könnte es nicht genau nochmal replizieren. Ich könnte es anders machen. Und ich glaube, dass der Markt gerade auch noch Platz hat für andere Dinge. Definitiv. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, nicht nur wir alleine, auch andere Marken, aber wir neuen Marken können uns da ordentlich auf die Schulter klopfen. Das Drogerieregal sieht wirklich anders aus als vor 8 Jahren. Und da gibt es auch auf jeden Fall, würde ich sagen, den einen oder anderen Regenbogen. Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen kleinen Beitrag zu hatten.
Du hast gerade gesagt, ihr habt im Keller gestartet, auch als Family Business. Und trotzdem habt ihr es geschafft, in der Drogerie irgendwie in den letzten 8 Jahren einiges zu verändern. Jetzt hast du aber auch 8 Jahre Erfahrung, weißt, wo ihr heute steht. Ihr habt das alles selbst aufgebaut. Und es gibt aber auch ganz viele Marken, und gegen die tretet ihr auch in der Drogerie an, große Konzerne mit viel tieferen Taschen, gegen ja, Brands mit irgendwie VC Money. Hättest du irgendwas rückblickend geändert, was zum Beispiel irgendwie Investoren oder sowas angeht, um gewisse Sachen schneller umsetzen zu können?
Also wir sind weiterhin ja ohne Fremdfinanzierung. Ja. Also wir sind komplett weiterhin nur wir. Und solange ich das so durchziehen kann, gebe ich alles, damit das so bleibt. Nicht, weil ich gegen InvestorInnen bin, sondern weil ich unfassbar gerne mache, was ich will. Ich bin schon immer so. Ich war schon als ganz kleines Kind so. Ich bin schon immer sehr, sehr eigenständig und ich habe meinen sehr eigenen Kopf und ich hasse es, wenn mir jemand reinreden will. Ich gebe auch gerne dann Freiraum, aber für die Leute, die ich dann finde und die ich in mein Unternehmen hole, und dann lasse ich die aber auch machen.
Ja.
Aber ich möchte ungerne jemandem, der von außen ist, dann Rechenschaft schuldig sein. Wenn wir einen Fehler machen, dann mache ich einen Fehler, dann stehe ich für den auch gerade, dann ist das so. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass das gerade so ist. Und wir sind ja auch ein Familienunternehmen, ne? Also mein Papa ist mit drin, meine Mama und meine Schwester. Und das hat uns so, so viel gebracht und deswegen finde ich das sehr, sehr toll. Natürlich wäre es einfacher gewesen, weil wie ich da am Anfang versucht habe, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, das war wirklich ein Film. Also wie ich da wirklich einfach nur über Hashtags, ich habe einfach nur wirklich Hashtag DM-Hall habe ich kommentiert. Ja. Hey, beim nächsten Mal sind wir vielleicht dabei. Ne? Mhm. Das ist bestimmt jetzt nicht mehr zu replizieren, ja, weil das jetzt nicht mehr so gehen würde wie vor 8 Jahren. Aber wenn es nochmal so gehen würde oder weil es jetzt so gewesen ist, würde ich nichts ändern, nur damit ich dann dafür irgendwie mehr Geld habe, andere Werbung schalten kann, weil ich lieber dann mein langsames Wachstum habe, aber auf meinem Weg. Und dann aber auch das so entscheiden kann, wie ich das möchte oder wie meine Familie das möchte.
Ja. Gibt es irgendeinen Mythos über die Beauty-Branche? Du bist ja jetzt ja lang genug dabei, den du immer wieder liest und der dich irgendwie nervt oder wo du auch einfach sagst, das ist gar nicht so. Bist du mit irgendwas konfrontiert, wo du immer denkst, oh.
Ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Mythos, dass die Beauty-Branche so wenig verändern kann und ganz oberflächlich ist. Und ganz oft wird das auch so mit Weiblichkeit, aber in einem negativen Kontext gesehen, was ich total schade finde, weil eigentlich arbeiten in der Beauty-Branche auch unfassbar viele Männer.
Ja.
Und eigentlich ist ja auch, wir setzen uns ja sehr, sehr auch stark dafür ein, dass Hautpflege für jedes Geschlecht ist. Ja. Das ist uns sehr super wichtig. Und das ist ein Mythos, der jetzt gerade in einem Wandel ist. Das glaube ich schon. Aber das hat sich, glaube ich, schon noch teilweise echt gehalten. Dieser Mythos, dass du als Mann nicht an das Hautpflegeregal gehen kannst, weil das ist ja das Frauenregal. Oder dass du, kennst du ja 8-in-1 Duschgel mit Motorölgeruch nehmen solltest. Und ich finde, das ist super schade, weil Haut ist Haut und hat auch Probleme und die sollten auch richtig angegangen werden. Und deswegen, das ist auf jeden Fall ein Mythos, wo ich sagen würde, da versuchen wir ordentlich was dran zu ändern. Und ich merke aber auf jeden Fall auch in den jüngeren Generationen einen Shift. Denen ist das egal, dass da kein Motorölgeruch ist. Hauptsache es hilft. Die wollen ein Ergebnis. Das finde ich sehr, sehr schön, dass das jetzt sich dahin entwickelt.
Was ist eure wichtigste Zielgruppe vom Alter? Weil ich finde es sehr spannend, weil du sagst, das bemerkst du in der jüngeren Generation und Zielgruppe. Dann gibt es die Generation, die irgendwie sehr sich mit Skincare auseinandersetzt und oder Zielgruppe, die sich irgendwie die ihre 10-Step-Beauty-Routine jeden Abend reinzieht. Dann gibt es die, wo du sagst, die sind davon überfordert. Dann gibt es die nochmal viel ältere Generation, die das gar nicht mitnimmt und die dann irgendwie beim Thema 8-in-1 ist, so gefühlt. Also wo würdest du eure Hauptzielgruppe definieren?
Also wir versuchen uns so breit aufzustellen, dass wir für jedes Alter da sind. Wir versuchen auch in unserer Kommunikation oder in den Medien, die wir wählen, beispielsweise unterschiedliche Generationen anzuspielen. Es ist aber so, dass definitiv von der Marktforschung, die wir gemacht haben, wir in der Gen Z auf jeden Fall am markenbekanntesten sind.
Okay. Und wie viele Produkte hat euer durchschnittlicher Kunde von euch daheim? Ist das so, sind es 1 bis 2 Produkte oder habe ich eigentlich die ganze Reihe immer als eure Hauptzielgruppe?
Ich würde denken, nicht so viele. Weil wir versuchen auch immer, dass es nicht so in den Überkonsum geht, dass du erstmal versuchst, deine Routine langsam aufzubauen. Und deswegen würde ich denken, weil du redest ja auch von einer massiven Größe an Menschen. Ja, ne? Also ja. Du redest ja wirklich von unfassbar vielen Leuten. Und ich glaube, dass das dann trügt. Das ist genauso, wie man denkt, in der Drogerie würden die Produkte pro Filiale drehen, die sich in der Drogerie gar nicht so schnell. Also du hast teilweise das beispielsweise in der Woche wird dann vielleicht irgendwie, werden 2 Augencremes verkauft. Das klingt total wenig, aber auf die 7000 Filialen ist das dann halt viel. Ja. Und genauso glaube ich auch, ich würde eher schätzen, ohne dass ich jetzt Zahlen habe, einfach nur vom Bauchgefühl so 2. Mhm. 2 Produkte würde ich denken. Weil unsere beiden Bestseller sind unser Liquid Hydrator, halt so ein Flüssigkeitstoner, ja. Der Feuchtigkeit gibt. Und das zweite ist unser gelber Peeling Cleanser. Vielleicht noch mit einer Creme, mit unserer Regenbogencreme. Die 3 Sachen, die würde ich, glaube ich, denken, sind im deutschen Haushalt am öftesten vertreten. Die sehe ich auch, wenn ich auf WG-Partys bin, gucke ich immer ein bisschen.
So, hä?
Ja, da gucke ich. Steht auch ganz oft da, obwohl die Person vielleicht gar nicht weiß, wer ich bin.
Das muss so surreal sein, oder? Wenn du selbst manchmal in Filialen gehst, ich meine, wenn du sagst, alle 2 Sekunden wird ein Produkt von euch verkauft. Wenn du selbst in eine DM-Filiale gehst, dann muss es doch eigentlich fast immer passieren, wenn du da mal so 10 Minuten um dich rumguckst, dass dann irgendwie ins Regal aufgegriffen wird, oder?
Ja. Wird's. Und ich finde es ganz toll.
Ja,
ich
klar.
Ich bin nicht selbstbewusst genug, um dann hinzugehen,
ja,
und was zu sagen, aber es erwärmt jedes Mal mein Herz. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, als wäre es wirklich das erste Mal, dass jemand ein Produkt von mir gegriffen hat. Das Gefühl wird nie alt oder weniger magisch. Und ganz toll. Also ganz, ganz toll, auch wenn ich Menschen in Köln oder Berlin sehe mit einer Tüte von unserem Store zum Beispiel. Ja. Das ist einfach total schön. Das Einzige, was ein bisschen traurig ist, muss ich sagen, in einem anderen Leben würde ich vielleicht eine andere Sache nehmen und keine Skincare, weil ich sehe ja nicht, wer das gerade im Gesicht hat. Also ich hatte auch schon Unterhaltungen geführt. Letztens vor ein paar Monaten habe ich mit einem Mann in meinem Alter geredet und dann habe ich irgendwann gesagt, was ich mache und dann meinte er, oh, dann trage ich dich heute auf dem Gesicht. Und ich so, oh mein Gott, ich lieb's. Und er so, ja, die blaue Creme. Aber das sehe ich ja nicht. Klar. Das sehe ich ja erst, wenn mir das jemand sagt.
Stimmt, das ist bei dir ja noch mal krasser. Bei Snox war es ja auch immer so, Socken und Unterwäsche siehst du nicht so. Ja. Aber die siehst du ja noch mal mehr zumindest als Gesichtspflege. Also manchmal siehst du ja schon Socken durchblitzen oder zum Beispiel Unterwäsche siehst du ja dann auch, ne? Aber euch sieht man ja wirklich in dem Moment, wo man aufgetragen wird, dann...
Man sieht nur, dass die Leute unfassbar gute Haut haben.
Und nein, Clown. Spaß.
Ja. Im nächsten Leben mache ich Mützen oder so. Dann sehe ich die wenigstens immer.
Klar, stimmt. Du siehst es ja nur. Und in den Badezimmern von den Leuten ist man ja eigentlich nie.
Ja,
also,
deswegen bin ich
wenige.
Ja, wenn ich da bin, so neugierig.
Dann gehst du mal in alle Badezimmer rein. Du hast gerade schon von euren Stores gesprochen. Wie viele Stores habt ihr?
2.
2 in Köln und Berlin. Wie wichtig sind die für euch? Testet ihr da neue Produkte? Was ist eure Strategie mit den Stores und warum habt ihr die aufgemacht?
Wir haben die aufgemacht, weil wir gerne einen Zugang wollten vor Ort für unsere KundInnen, damit die reinkommen können, damit die Fragen stellen können. Es gibt Tester, es gibt zum Beispiel auch Events, also es gibt auch wie so ein Safe Space, wo dann teilweise irgendwie bestimmte Aktionen gemacht werden. Die konnten ja zum Beispiel letztes Wochenende konnten sie so Kulturtaschen personalisieren oder sowas. Es gibt ganz, ganz viele, also falls ihr aus Köln oder Berlin seid, das kostet nichts und die machen da ganz, ganz süße Events mit Kerzen bemalen, Adventskranz basteln, alles ganz, ganz süß. Und für uns ist es als Tool ein Marketing-Tool, dass Leute daran vorbeilaufen. Wenn ich vorm Berliner Laden stehe, kann ich auch, ist auch wie mit dem DM, da ich stehe da maximal 5 Minuten und irgendjemand wird sagen, ah, da hat ja Noan einen Laden oder ach, guck mal, ich wusste gar nicht, dass Noan einen Laden hat oder ah, guck mal, da wollte ich unbedingt mal rein. Es gibt alles. Es gibt so herzliche Menschen, die reinkommen, die irgendwie, letztens waren Lehrerinnen da, die hatten eine Abschlussfahrt irgendwie und die hatten frei von ihren Kindern, irgendwie eine Stunde oder so. Und haben dann gesagt, dann fahren wir in No-Store. Dann machen wir, wenn wir frei haben, dann machen wir das. Oder mir schreiben Leute, hey, wenn ich nach Berlin jedenfalls fahre, dann ist das auf meiner Bucketlist, dass ich den No-Store sehen will. Deswegen also, das ist ganz, ganz schön, dass wir da so Anlaufstellen haben. Und wenn man das Ganze jetzt wirtschaftlich sehen muss, was bei uns nicht immer unbedingt der Fall ist, weil wir gehen auch viel nach Gefühl. Wir sind ja auch eine Love-Brand und das Gefühl ist bei uns einfach auch drin, auch in dem, wie wir die Marke führen. Aber wenn, dann ist es auf jeden Fall halt ein Marketing-Tool, um das gesamte Sortiment zu zeigen, um Beratung anzubieten. Unser Personal macht auch, wenn die weniger zu tun haben, also man kann auch online eine Hautberatung buchen per Teams und das macht das Personal aus den Stores. Mhm. Das heißt, das zum Beispiel machen die auch halt für, genau, Community-Building.
Aber würdest du damit sagen, dass die Stores, wenn man sie nur für sich gerade betrachtet und auf die Käufe, die sie dort generieren, nicht unbedingt dann das Profitabelste von eurem Business sind?
Sie tragen sich, aber das war's auch.
Okay. Würdet ihr dennoch weitere aufmachen?
Ja, würden wir. Es ist jetzt halt gerade so, dass wir die beiden Standorte gewählt haben, bei denen wir Büros haben. Ja. Damit wir in der Nähe sind, falls mal jemand krank ist, dass man dann einspringen kann. Deswegen ist das der Grund, weswegen wir noch nichts anderes aufgemacht haben, weil wir keine Büros in Hamburg, München, Stuttgart, keine Ahnung haben.
Ja, Hamburg wäre schön.
Ja, machen wir erst ein Büro auf, nicht? Und danach einen Laden.
Wir springen auch rein, wir gehen auch mal runter. Können wir direkt machen. Wo sich so, wenn wir haben jetzt viel darüber auch gesprochen, so wie hat sich die letzten 2 Jahre entwickelt über eure Stores? Wo siehst du euch in 2 bis 3 Jahren? Ihr wart ja sehr Retail-fokussiert, hattet am Anfang keinen Online-Shop, den habt ihr mittlerweile, da macht ihr auch viel. Ihr seid ja aber zum Beispiel nicht auf Marktplätzen allgemein, weiß ich gar nicht. Auf Amazon seid ihr aber, glaube ich, nicht. Werdet da aber viel gesucht. Seid ihr da in 3 Jahren oder sagst du, nee, das passt immer noch nicht in unsere Strategie?
Vielleicht. Meine erste Strategie ist eigentlich, jetzt bald international zu gehen. Mhm. Das wäre mein erstes Ziel. Ich glaube, dass die 7000 Filialen jetzt gerade schon ein toller Punkt sind. Das ist Wahnsinn. Das ist ganz, ganz toll, was wir da geschaffen haben. Aber ich würde behaupten, dass wenn man uns unbedingt kaufen möchte, dann kann man uns inzwischen bei Edeka kaufen und bei Globus. Das heißt, wir gehen sogar so ein bisschen in den LEH rein. Ja. Und deswegen würde ich denken, dass mein Fokus eigentlich wäre, in andere Länder mal zu gucken und zu schauen, wo es dahin geht. Da habe ich aber noch kein Land, was jetzt als nächstes ansteht oder noch kein Packmittel, was ich schon in Auftrag gegeben habe oder so. Aber ich glaube, das ist einfach der logische nächste Step.
Du würdest aber auch quasi die Strategie von Deutschland, also dass ihr zuerst in Retail geht, würdest du auch im Ausland so auswählen, ja, und nicht sagen, da probieren wir uns nur online aus zum Beispiel.
Nee, weil ich da auch genau das mitnehmen, ja, wollen würde, dieses... Du hast noch nie von uns gehört, aber wir stehen ja schon im Laden. Das heißt, irgendwas muss ja mit denen sein. Und ich würde, glaube ich, auch die Strategie mit einem Flagship-Store machen. Dass, okay, man irgendwo einen Ort hat, dass man das erleben kann. Aber natürlich geht das Hand in Hand mit E-Commerce, weil wenn man das dann, keine Ahnung, man ist auf der Durchreise, was weiß ich, mein Traum wäre ein Laden in Brooklyn. Und du kommst dann aber irgendwie aus Neu-Delhi, probierst es dann einmal aus, dann wäre es natürlich schon das Ziel, dass du das dann auch irgendwo online noch kriegen kannst. Aber jetzt gerade versenden wir halt nur nach Deutschland und Österreich. Den Online-Shop leitet meine Mama, das ist kein Fulfillment Center, deswegen geht das auch alles gar nicht so einfach. Ja. Und das ist aber auch nicht unser Ziel, sondern wieder halt so ein normales Wachstum, was einfach kommt, was organisch ist. Und nicht hau drauf. Und deswegen wäre das, glaube ich, erstmal so. Man müsste erstmal eine E-Commerce-Struktur haben als Basis, damit man dann woanders hingehen kann, dass, wenn das dann jemand in einem anderen Land kauft,
auch
die Person auch weiß, wo sie es wieder kaufen kann. Genau.
Ja. Du hast gerade Brooklyn gesagt. Denkst du, wird es direkt ein anderer Kontinent? Oder denkst du für den Anfang wahrscheinlich irgendwas in Europa?
Ich glaube eher Europa.
Ja.
Aber man kann ja noch träumen, ne?
Ja, man kann doch träumen. Du, wir hatten es ganz kurz beim Mittagessen davor. Gibt es Marken, die du dir anschaust, die gerade irgendwo, wo du sagst, so international einfach echt einen guten Job auch machen und deswegen sagst du auch, oh, ich glaube, das wäre ein guter Schritt für uns?
Deutsche Marken?
Ja.
Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Strategie ab.
Ja.
Ne? Weil du hast natürlich andere dekorative Marken, haben wir auch beim Lunch kurz drüber geredet, welche Marken unterschiedlich von Konzernstruktur in andere Länder gehen. Ich glaube, dass beispielsweise Essence auf jeden Fall in Amerika gut läuft, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist aber natürlich auch eine ganz andere Strategie, weil das ist was Dekoratives. Das kann ich mir im Laden auf die Hand machen, sehe die Performance. Das ist was ganz anderes als Skincare. Es gab auf jeden Fall, ich war im November in Asien, da gab es mehrere Marken, die beispielsweise aus Australien oder aus Neuseeland kamen, was ich einen super interessanten Ansatz finde, dass Marken, die aus Neuseeland oder Australien kommen, da würde man denken, die gehen zuerst nach Amerika. Englischsprachig,
ja,
bla. Und nicht nach Südkorea, aber da scheint es einfach halt, weil die waren dann beispielsweise, die australische Marke war super gut in SPF und asiatische,
ja.
Also der Kontinent, der ist einfach meistens, oder viele von denen sind sehr, sehr erpicht auf SPF. Das heißt eigentlich, wenn man dann drüber nachdenkt, ist das total klug, als SPF-Marke nach Südkorea zu gehen, wo die Leute SPF lieben. Und ich habe den natürlich auch direkt gekauft, ich liebe ja auch SPF. Und genau, deswegen, also ich glaube, es hängt ein bisschen von der Strategie ab, das will ich damit eigentlich sagen. Dieses, was ergibt wirklich Sinn? Was ist wirklich, wie leben die Leute in dem Land? Beispielsweise, ne? So dieses, ich bin gut in SPF, dann gehe ich in das Land, was SPF super krass hyped, liebt, jeden Tag benutzt, ist natürlich vermutlich viel klüger, als sich zu denken, ja gut, die Sprache ist schon mal drauf. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr Oldschool-Ansatz. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, genau wie man das machen kann. Ich glaube, das ist super individuell. Und ich glaube, es darf aber nie vergessen werden, dass die einzelnen Länder eine komplett eigene Kultur haben, die komplett schon existiert. Und auf die kannst du deine Marke nicht einfach draufdrücken und hoffen, dass es funktioniert. Sondern ich glaube, du musst dich da komplett drauf einlassen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Macht dekorative Kosmetik für Nose Sinn?
Aktuell haben wir noch so viel andere Planung. Wir haben echt coole Sachen vor. Es gibt alle möglichen Dinge, ne, die man irgendwie denken könnte. Geht man in die Richtung Haar? Geht man in die Richtung Body? Das haben wir schon mal probiert. Das hat nicht geklappt.
Mit welchem Produkt? Also quasi Body.
Wir hatten eine Bodylinie.
Ja.
Ja, die hat gar nicht funktioniert.
Weißt du im Nachhinein so, warum? Oder ist es auch so ein Blackbox-Thema dann?
Nee, ich glaube, da kann ich mir schon vorstellen, warum. Und zwar gibt, glaube ich, die deutsche Person viel Geld aus für ihr Gesicht, wenn überhaupt. In einem bestimmten Rahmen reden wir jetzt. Aber wenig Geld für ihren Körper. Und unser Ansatz war, wir hatten 3 Bodylotions und die Bodylotions waren passend zu der Gesichtscreme. Und die hatten auch den gleichen Preis von der Gesichtscreme. Was für uns eigentlich schon eine tolle Sache war, weil die Dinger waren viel, viel größer. Das heißt, für uns war das schon eine schlechte Rechnung. Für die Leute ist aber eine Bodylotion, die 16 Euro kostet, undenkbar. Drunter hätten wir es aber nicht machen können. Das wäre nicht gegangen, weil wir hatten da eben Wirkstoffe drin. Da war nicht einfach nur aufgefüllt mit Wasser und das Ganze ist gestreckt, sondern das waren Wirkstoffe drin. Das war wirklich, das waren tolle Körperprodukte, die Menschen mit Problemhaut immer noch jetzt aktuell suchen, die wirklich, obwohl das Jahre her ist, schreiben und sagen, hey, kann ich das noch irgendwo haben, weil ich habe XY und das hat toll geholfen, weil das halt das sonst nicht so oft gibt oder dann halt in der Apotheke für aber weitaus mehr als 16 Euro. Aber ich glaube, das ist exakt eigentlich ein bisschen das, habe ich mir meine eigene Frage gerade eben beantwortet, weil ich glaube, du kannst es auf das Regal, wenn du das Regal änderst, genauso übersetzen wie auf ein anderes Land. Du musst dich dann auf das Regal einlassen und kannst nicht einfach deine Strategie, nur weil die im Gesichtspflegeregal funktioniert, heißt das nicht, dass die im Body Bereich funktionieren wird. Und das ist halt, ja, wir sind ja hier ehrlich komplett vor die Wand gefahren. Also es ist halt einfach so, kann man nicht beschönigen.
Was heißt vor die Wand gefahren dann? Ich glaube, weil das ist total spannend, denn da steckt ja viel Forschung bei euren Produkten auch hinten dran. Mhm. Und ich glaube, andere Produkte, auch gerade im E-Commerce-Bereich, da kann ich mal 2000 Einheiten von produzieren und dann läuft es nicht und dann, ja, ist halt blöd. So. Bei euch, was bedeutet das auch so in Zahlen gesprochen, so eine Produktentwicklung, also wie viel Zeit, aber auch wie viel Geld, Stückzahlen muss mal schon mindestens produziert werden und dann funktioniert es nicht. Also was steckt man da eigentlich zum Schluss in Sand?
Wir waren in den Drogerien, im DM. Das heißt, wenn du jetzt von einer kompletten Distribution von DM ausgehst, plus du machst einen Forecast, du hast Bulk, der schon produziert ist, also die Creme an sich. Du kannst ja quasi die Creme schon herstellen und die dann vakuumiert einen Ticken später abfüllen. Das heißt, du produzierst mehr von der Creme, als du abfüllst, weil in der Sekunde, wo sie abgefüllt ist, ist sie natürlich weniger lange haltbar, als wenn du sie noch vakuumiert fertig hast, wo nichts drankommt. Und deswegen, wenn du das alles zusammennimmst, das alles wieder aus der Drogerie raus, der Drogerie kompensieren, was halt irgendwie nicht funktioniert hat, plus die Dinger dann halt irgendwie lagern, dann irgendwie versuchen für einen verminderten Preis zu machen und letztendlich dann auch leider etwas zu vernichten, weil es einfach nicht mehr haltbar ist, weil es halt die 3 Jahre überschritten hat oder 30 Monate. Also wir reden da nicht von 4000 Cremes, die da produziert werden, sondern wir reden von zwischen 50 und 100.000 Cremes, die du da am Anfang produzierst. Ja.
Kommt ein DM dann quasi zu euch? Kann man sich das so vorstellen, sagen, das dreht sich nicht schnell genug, ihr müsst die zurücknehmen?
Ja.
Läuft es dann so? Und dann müsst ihr noch was kompensieren, weil es sich nicht gut genug gedreht hat?
Das hängt davon ab, wie du verhandelst. Aber wenn du natürlich eine komplette Reihe reinmachst und das, also das ist ja vollkommen logisch, dass du quasi, die machen dir so einen riesen Platz frei. Und wenn dann die gesamte Reihe scheitert und die ganze Reihe, wenn dann eine Sache rausfliegt, dann kannst du vielleicht noch darüber reden. Aber wenn du da irgendwie mit großen Bodyprodukten nimmst du wie viel ein, bestimmt einen halben Meter, dann musst du das halt irgendwie kompensieren, was du quasi als Forecast gesagt hast, was du halt machen wirst, was du ja nicht getan hast. Und musst natürlich die Ware auch wieder zurücknehmen, klar, ne? Und dann halt gucken, was du damit machst.
Wie schnell findet so eine Entscheidung statt? Also gibt man solchen Produkten 8 Wochen oder ein halbes Jahr?
Mehr? Ja.
So ein halbes Jahr?
Ja, also die Drogerie wird jedes Mal auf jeden Fall darüber reden und immer, es werden dann Aktionen gemacht, es wird geguckt, was können wir tun, können wir, keine Ahnung, was weiß ich, irgendein Gift with Purchase machen oder also können wir quasi als Marke irgendetwas dazugeben, was sleeven, was weiß ich, ne, also was dran kleben, was irgendwie helfen kann. Also da findet ein super partnerschaftlicher Austausch statt und an irgendeinem Punkt, also wenn du so weit bist, dass die gesamte Bodylinie, die du reingebracht hast, auch wieder ausgelistet wird, dann ist das jetzt nicht so, als würde man aus allen Wolken fallen. Also man hat das ja irgendwo kommen sehen, ne? Also du willst natürlich den Anruf trotzdem nicht haben, aber du hast dir das ja schon denken können. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, was? Nee, also man ist dann so, ah ja, habe ich mir schon gedacht. Schade, okay. Also das ist eine Situation, in der ist überhaupt kein böses Blut, weil das verständlich ist. Also da ist es nie, dass man aus allen Wolken fällt und sagt, hey, ihr habt uns doch nur 4 Wochen. Nee. Das ist schon so, dass man sich, man guckt sich jeden Tag die Zahlen an und merkt, okay, die kriegen die Kurve nicht, egal was wir machen. Und dann irgendwann muss man sich halt auch leider im Leben einfach dafür entscheiden, haben wir versucht, hat nicht geklappt und wir kamen ja eigentlich daher, was wir vielleicht alles noch machen werden. Vielleicht machen wir es ja nochmal irgendwann. Und dann vielleicht funktioniert es dann.
Was kannst du ausschließen, was ihr auf jeden Fall nicht macht? Hast du da eine Liste für dich, wo du sagst, in dem Fall no, aber so, das wird nicht passieren?
Brotaufstrich. Ich habe wirklich kein Interesse, Marmelade zu machen. Haare könnte sein. Vielleicht hatten wir mal einen Ansatz. Laber ich jetzt aus dem Nähkästchen. Hatten wir mal. Hat gar nicht geklappt. Haare sind so unterschiedlich.
Spoiler-Caro heißt du auch, ne?
Ja, ich bin Spoiler-Caro.
Wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man manchmal, sorry, dass ich unterbreche, aber für alle, die es vorher interessiert mit Nähkästchen, sollte man dir folgen.
Ja, genau, auf meinem eigenen Instagram-Account Behind No Cosmetics bin ich Spoiler-Caro, so werde ich da genannt, weil ich habe so unfassbar tolle Sachen, die jeden Tag passieren. Wie soll ich denn da 6 Monate warten, bis ich jemandem was zeige? Nee, das geht nicht. Deswegen ist es bei mir dann immer ein bisschen, meine Schwester sitzt manchmal neben mir, wenn ich so eine Story kurz vorm Hochladen bin. Und dann sagt die, boah, das lädst du jetzt hoch. Pff, kannst froh sein, dass du die Chefin bist. So, ja, bin ich. Nee, deswegen, also Haare haben wir probiert. Ich habe übrigens überlegt, ob ich mal eine Videoreihe mache mit Dingen, die wir mal gemacht haben, die nicht geklappt haben. Weil ich glaube, das wäre super lustig. So, es gab mal das und das, keine Ahnung. Warte mal, ein Shampoo hat nicht geklappt. Nee, manche Dinge, da bleiben wir dran. Mhm. Wir haben einen Reiniger vor 2 Jahren rausgebracht, einen Abschminkbalm. Der hatte alleine in der ersten Version, es gab unzählige Versionen, in der ersten Version 26 Ansätze. Also 26 Mal hat sich jemand im Labor hingestellt, was angemischt, zu mir geschickt und es war nicht ausreichend. Also das heißt, es gibt auch Dinge, da arbeiten wir einfach jahrelang dran. Da sagen wir aber, nein, das muss hinhauen. Aber bei Haar muss man an irgendeinem Zeitpunkt auch sehen, mit wem konkurriere ich da. Ich bin immer noch Clean Cosmetics, schwierig, weil halt viel halt auch über andere Stoffe halt irgendwie funktioniert. Und dann muss ich mich an irgendeinem Zeitpunkt halt auch fragen, okay, ist das jetzt wirklich das, was meine Kundschaft gerade wirklich sucht und wirklich braucht? Und wenn ich die frage, dann fragen die nicht nach dem neuen Shampoo, sondern dann fragen die nach, keine Ahnung, einer Creme für die und die bestimmte Haut oder nach bestimmten Hybridprodukten, ne, irgendwie, keine Ahnung. Einen getönten SPF hätten sie gerne, der kommt jetzt auf jeden Fall dieses Jahr nicht, da haben wir noch keine Tests, aber das zum Beispiel wäre so ein Ding, das hätten sie gerne. Das würde natürlich in die Richtung Hybrid-Cosmetics gehen oder Hybrid. Wir haben das jetzt letztes Jahr das erste Mal gemacht, in Hybrid zu gehen mit einem getönten Serum. Das hat gut funktioniert, aber wir haben halt unsere eigene Produktion und da ist es auch jedes Mal eine Frage an Kapazitäten, an können wir das, brauchen wir eine neue Maschine, wie viel Geld kostet das? Und das ist halt auch einfach nicht so leicht zu sagen. Und deswegen ist dann das nicht so einfach zu sagen, so ja, dann machen wir jetzt halt einfach, ne, den berühmten Brotaufstrich. Weil wir halt das ja dann selber überlegen müssten, wie wir das hinkriegen. Ja.
Okay, Brotaufstrich und ein Shampoo.
Genau, No-Teller.
No-Teller.
Ich mit meiner Nussallergie.
Nehme ich mal von der Liste. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, weil im letzten Podcast, den bestimmt manche dann vorher schon gehört haben, haben wir auch viel darüber gesprochen, dass du immer sagst, du hast schon sehr starkes Imposter-Syndrom und wurde das besser?
Nee.
Nee?
Nee.
Ah Mann, ich dachte, du kommst jetzt heute mit Tipps, weil ich finde, wenn man dir auf Instagram folgt, dann wirkst du immer sehr selbstbewusst. Das hast du auch vor 2 Jahren schon und man merkt dir das nicht so an. Und ich dachte, vielleicht kommst du jetzt hier nach 2 Jahren und hast die Tipps.
Hab den Key.
Hast den Key gefunden oder sagst einfach, bleib 2 Jahre dran, es wird besser.
Tut mir leid.
Okay.
Nee, ich bin einfach an sich ein eher unsicherer Mensch und ich glaube, in den letzten 2 Jahren habe ich mich irgendwann damit abgefunden, dass das halt einfach so ist und dass ich das akzeptieren muss. Natürlich könnte man denken, das ist ja das Gemeine an Imposter-Syndrome, wenn ich die Forbes 30 under 30 geschafft habe, dann habe ich das Gefühl, ich gehöre an diesen Tisch.
Ja.
Dann schaffst du die Liste sogar 2-mal. Und hast immer noch nicht das Gefühl, dass du an den Tisch passt. Also das ist letztendlich, je mehr, finde ich, Awards oder Follower oder irgendwas man bekommt, desto mehr stellt man irgendwann fest, das muss ich mit mir selber ausmachen, weil eine Legitimation von außen wird mir nie das Gefühl geben, dass ich genug bin. Weil die einzige Person, die mir das Gefühl geben kann, bin ich selbst. Und an dem Zeitpunkt bin ich noch nicht. Was den Bezug auf Instagram ist, da muss ich sagen, ich blende das aus. Also Instagram, ich poste so, wie ich halt eben aussehe. Es gibt Momente, an denen sehe ich fertig gemacht aus, toll, bomb, keine Ahnung. Und an anderen, da sehe ich halt einfach nicht so gut aus. Aber das bin auch einfach ich. Und ich habe so eine unfassbar liebe Community, die mir immer so ein schönes Gefühl gibt. Und deswegen fühle ich mich, Instagram ist so mein Safe Space, meine Stories sind mein Safe Space. Und deswegen hat das dann nicht so viel mit meinem Imposter-Syndrom zu tun, weil ich mit denen mit der Kamera rede, als wären sie so meine Freundinnen. Ja. Und deswegen fühle ich mich da, wenn ich rede, fühle ich mich nicht unsicher. Aber wenn ich dann das hochlade oder was ich teilweise nicht hochlade, weil ich das dann angucke und mir denke, wen interessiert das? Kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendjemand interessiert, was ich da gerade geredet habe? Die Seiten siehst du ja nicht.
Aber guck mal, ich finde, dann hat sich in den letzten 2 Jahren schon viel getan. Weil vor 2 Jahren hast du mir noch nicht gesagt, dass du an dem Punkt bist, wo du verstanden hast, es kann jetzt kommen, was wolle, als irgendwie externe Bestätigung. Mhm. Es wird nicht weggehen, sondern es bist einfach du selbst. Und man, zu einem gewissen Grad muss man es akzeptieren oder dran arbeiten. Aber das hast du mir vor 2 Jahren noch nicht gesagt.
Na, da siehst du.
Hat sich ja doch was getan. Ich frage dich in 2 Jahren nochmal.
Ja, machen wir.
Schauen wir mal, wo du dann bist. Wir beenden in unserem Podcast immer mit 3 Kategorien. Und die erste Kategorie ist One More Hint. Die geht so ein bisschen in die Richtung. Und was würdest du sagen, wär dein Tipp vor allem an Gründerinnen, die manchmal an sich zweifeln?
Dranbleiben. Einfach dranbleiben. Finde deinen eigenen Mehrwert und deine Nische und sei nicht zu sprunghaft, sondern bleib dran hinter deiner Vision, hinter deinen Werten, weil das ist das, was Menschen möchten. Die suchen eine Person, der sie vertrauen können und eine Marke, der sie vertrauen können. Und ich finde, das Schlimmste für eine Marke ist, wenn man gerade ein Vertrauen aufbaut und dann hüpft die Marke wieder und dann sind die Menschen lost.
Ja.
Und deswegen würde ich denken, dass für GründerInnen allgemein, glaube ich, Consistency ist leider key. Wie es auch, wenn es so doof klingt, aber es ist leider so.
Ja. One more fail. Welcher Fehler bei No Cosmetics hat am meisten wehgetan?
Ich finde, das ist immer eine Sache, die natürlich sich auch darauf bezieht, was tut jetzt weh? Tut jetzt Geld wirklich am schlimmsten weh, weil du dann dadurch halt in Existenzprobleme kommst? Oder tun Dinge weh, wo du zwischenmenschlich halt irgendwie an deine Grenzen kommst? Weil monetär, natürlich ist es so, dass wenn eine Linie beispielsweise, wie ich eben erklärt habe, in die Binsen geht, dann bin ich schon, da bin ich auch gerne ehrlich, ein Mensch, egal wie groß das ist, ich krieg trotzdem Angst, weil ich bin für 80 Menschen verantwortlich und habe denen versprochen, dass das in einem Jahr noch existiert. Und natürlich kriege ich dann Angst. Natürlich kriegt man Heidenangst, wenn das erste Mal ein Brief kommt, weil man verklagt wurde. Und denkt sich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ja. Ich bin just a baby. Und deswegen, also das definitiv, was aber halt auch wehtut, ist, wenn man teilweise dann, glaube ich, merkt, dass das persönliche Wachstum halt da sein muss und dass man auch einfach nicht alles kann. Und ich finde auch, ich habe aktuell auf jeden Fall so ein bisschen Wachstumsschmerzen durch diese neuen Strukturen, die ich am Anfang angerissen habe. Ich weiß, dass es das Richtige ist, aber Sorgen mache ich mir trotzdem. Und mit den Sorgen dann immer zu leben und gleichzeitig zu wissen, du machst schon das, nee, das hast du dir überlegt, da hast du über ein Jahr darüber nachgedacht, das ergibt schon Sinn, wie du das machst. aber trotzdem ist Kontrollverlust für mich ganz, ganz schwierig. Und deswegen würde ich sagen, dass das auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen ist, weil das natürlich dann auch wiederum auch in diese Existenz reingeht, ne? Dieses, wenn ich jetzt Kontrolle abgebe, woher weiß ich, dass das alles noch funktionieren wird? Und das ist natürlich dann teilweise, tut nicht unbedingt weh, aber es ist sehr unangenehm.
Finde ich aber spannend, dass du quasi sagst, am meisten tut was weh, wo du dich aktiv auch in die Position bringst und trotzdem weißt du es jetzt richtig, aber trotzdem ist das Letzte Frage. Ich bin sehr gespannt, weil wir haben vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, ob das kommt. Aber was hättest du gemacht, wenn No Cosmetic nicht geklappt hätte? Was würdest du heute machen?
Also entweder ich würde weiter in einem Hotel arbeiten. Das glaube ich aber nicht, weil der Job hat mich ein bisschen kaputt gemacht. Von daher, mein Traum war immer, bei Sephora im Marketing zu arbeiten. Das habe ich immer gedacht. Ich habe gedacht, ich bin eine Konzernmausi und ich mache voll die krassen Produkte und Marken. Ich glaube, ich habe mir den Marketingjob da vorgestellt, wie mein heutigen Job. Dabei ist das, glaube ich, gar nicht so.
Wie so bei Emily in Paris?
Ja, so. Ja. Ich wäre Caro in Frankfurt, ne?
Ja. Caro in Frankfurt.
Genau, Caro in Frankfurt wäre es, ja.
Aber du bist ja gar nicht, also ne, aus der Außenwahrnehmung, so, was hättest du ansonsten gemacht? Marketing bei Sephora zu dem, was du jetzt machst, das ist ja eine sehr ähnliche Branche. Also das ist die gleiche Branche, also dann ist ja gut gelaufen, ne?
Ja, aber ich habe niemals gedacht, dass ich Unternehmerin werde oder irgendwie, ich weiß noch, da hatten wir, wir waren dann noch, waren wir dann noch im Keller meiner Eltern? Nee, ich glaube, wir sind da erst, unser erstes Büro, es war so an so einer Zahnarztpraxis. Und es war ganz klein und ganz süß und da hatten wir dann 6 Mitarbeitende. Und da weiß ich noch, da hat mein Vater gesagt, ja, jetzt hören wir aber auch auf und das ist voll stressig. Und ich war so, ja, ich bin die Einzige, die auf die Mitarbeitenden aufpasst mit meiner Mama zusammen. Aber gut, dass du es stressig findest, aber weil der ist immer im Homeoffice. Aber ja, ich habe nie gegründet, zu keinem Zeitpunkt, selbst als die Produkte schon da waren, war es nie dieses, ich möchte Chefin sein, ich möchte Mitarbeitende haben, ich möchte Macht haben, ich möchte das Ding verkaufen. Das war nie. Es war immer ein... Ich möchte Produkte. Ich wollte immer einen Imprint. Also ich wollte meinen Fußabdruck quasi hinterlassen. Wie lange der geht, weiß ich nicht. Aber mein Ziel war, dass ich irgendwann, selbst wenn es das Produkt nur 3 Monate gegeben hätte, hätte es trotzdem mal jemanden gegeben, der meine Sachen im Badezimmer gehabt hätte.
Ja.
Und jetzt nach 8 Jahren habe ich, glaube ich, eine gute Chance, dass wenn ich in 10 Jahren mit jemandem rede, jemand noch weiß, was dieses No damals war. Hoffentlich gibt es das dann noch, Klopf auf Holz. Genau, aber deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Es war nicht unbedingt diese Kosmetikbranche, sondern es war so eine Leidenschaft.
Ja.
Und das ganze Unternehmertum hat sich daraus einfach entwickelt. Aber es war nie das Ziel. Deswegen habe ich gedacht, Konzernmausi, ja.
Das ist ja wieder, eigentlich kommen wir da zum Anfang zurück, ne? Dass du gesagt hast, Timing ist zum Schluss, jetzt versteht man, warum Timing irgendwie so wichtig ist und man versteht aber oft einfach gar nicht, wann der Zeitpunkt war. Weil irgendwie finde ich es jetzt lustig, wenn du sagst, naja, ich habe irgendwie nie gegründet, um eigentlich ein Unternehmen zu haben, um Mitarbeiter irgendwie zu führen, um keine Ahnung, was dann noch alles mitkommt. Und wenn man aber drüber nachdenkt, denkt man, wofür sonst? Also so, wahrscheinlich hast du es dir in dem Moment gar nicht, so es hat sich richtig angefühlt. So, und dann beantwortet man sich die Frage selbst nicht. Aber im Nachhinein denkt man sich, warum, wie konnte ich denn eigentlich gründen und mir diese Frage nicht beantworten, wie es denn langfristig irgendwie weitergehen soll.
Ja, weil ich noch ein bisschen 22.
Ja, richtiges Bauchgefühl.
Während des Vollzeitstudiums. Also ich habe mir da einige Sachen nicht durchdacht.
Aber es lief sehr, sehr
aber
gut.
Aber es hat funktioniert. Here we are.
Caro, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Follow-up. Wir sprechen in 2 Jahren nochmal.
Machen wir.
Und machen ein ausführliches Update dann zu Nutella.
Genau.
Nutella. Ob es vielleicht doch eine Haarlinie gibt, wo der erste Store ist. Ich hoffe in Brooklyn. Da schaue ich auf jeden Fall vorbei. Vielleicht in Hamburg. Aber ich glaube, es gibt viel, worüber wir dann reden können. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass ganz viel davon so gut weitergeht und ganz viel davon kommt, über was wir heute gesprochen haben.
Dankeschön. Danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Tschüssi. Ciao.